möchte mich für die herzliche Begrüßung auch herzlich bedanken und bestätige nochmals, es sind jetzt 5 Jahre, dass ich das letzte Mal auch hier stand. Also ich war in diesem neuen Saal schon einmal zu Vorträgen da. Einiges hat sich in der Zeit aber trotzdem verändert. Das Bistro ist eingerichtet worden und so Verschiedenes. Manche Gesichter sind mir auch schon begegnet von dieser Zeit von früher her. Manche sind natürlich neu und ich freue mich auch immer, wenn ich sehe und mitbekomme, dass welche zum ersten Mal hier sind auf der Lahö. Also man kann sagen, ich gehöre fast schon auch schon zum Alteisen hier auf der Lahö. Ja, nein, ich sage es also mit der Zahl, du hast ja nicht getraut, mein Alter zu sagen. Dann traue ich es auch nicht. So, aber jetzt nicht lange vorreden. Wollen wir uns aufs Thema konzentrieren. Israel, Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Was heißt das? Ich muss gestehen, diese Formulierung ist keine Erfindung von mir. Ich weiß auch gar nicht, wer diese Formulierung zuerst gebraucht hat. Man könnte fast sagen, wie es bei manchen Liedern heißt, mündlich überliefert. Israel, Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Dieser Satz findet sich so in der Bibel nicht. Aber er ist der Bibel abgelauscht. Aber wir sollten uns trotzdem überlegen und eben deshalb besonders, was heißt denn das eigentlich, wenn das von Generation zu Generation und in den Kreisen des prophetischen Wortes sowieso, hört man immer wieder, Israel ist der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Was heißt das? Dass es verschiedene Arten von Uhren gibt, ist ja klar. In Berlin haben wir einmal vor der Wasseruhr gestanden. Das ist eine Konstruktion, 13 Meter hoch, im Jahre 1982 eingerichtet, eine imposante Sache. Die Uhr heißt deshalb Wasseruhr, weil da tatsächlich das Wasser fließt in verschiedenen Röhren und dann ändert sich wieder was, dann fließt es umgekippt in eine andere Röhre. Dargestellt werden soll durch diese Wasseruhr die fließende Zeit. Hochinteressant. Die Sache mit der Schuldenuhr kennen wir. Die tickt ja laufend und die Zahlen erhöhen sich auch. Die Gesamtverschuldung, die ist ins Uferlose gewachsen. Schuldenuhr. Ein Begriff, der auch für einen Sachverhalt stehen muss, der nicht gerade erfreulich ist. Was Sonnenuhr ist, wissen wir. Dann gibt es die Kuckucksuhren. Die sind vor allem im Schwarzwald angesiedelt und dann gibt es die Atomuhr und so könnte, und Armbanduhr und Taschenuhr und was es alles für Uhren gibt. Wir merken also, der Begriff Weltenuhr steckt in einem reichen Sortiment von Uhren angeboten. Weltenuhr, dieser Begriff kennzeichnet den umfassenden Zeitablauf in der Welt. Was heißt das? Ich habe auf die nachgestellte Frage, was heißt das, drei Antworten, versucht in drei Antworten zu bündeln. Erstens, Weltenuhr Gottes heißt, dass Gott einen Weltenplan hat, in den alles einbezogen ist. Ich denke, das ist kein großartig neuer Satz, geschweige denn ein umwerfender Satz. Aber ich glaube, damit ist gebündelt, was gemeint ist, Weltenuhr. Gott hat einen Weltenplan, in den alles einbezogen ist. Kapitel 11 im Römerbrief schließt mit dem Vers 36. Es ist ein Lobpreis von ihm, durch ihn und zu ihm hin ist das ganze All, sind alle Dinge, so wird es übersetzt. Von ihm, durch ihn, zu ihm hin sind alle Dinge. Das ist so eine Aussage, die alles einschließt. Oder in Jesaja 53, fast an einer versteckten Stelle, möchte man sagen, das Kapitel 53 ist ja das sogenannte Karfreitagskapitel beim Propheten Jesaja. Da findet sich im Vers 10, in der letzten Satzhälfte, das ist gar keine Hälfte, das ist ein Satzteil des zweiten Teiles dieses Verses, also Jesaja 53, Vers 10, da heißt es, des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. da findet sich das Wort Plan. Also man muss ein bisschen forschen, um auf den Weltenplan oder überhaupt auf den Plan Gottes rein wörtlich zu kommen. Das macht deutlich, dass dieser Weltenplan Gottes, dieses umfassende Geschehen, zusammenhängt nun in der Tat mit Jesaja 53, dem gekommenen und wiedergekommenen Herrn, der mit seiner Kreuzestat die Zentralerlösung vollbracht hat. Wenn wir von Weltenplan und von Weltenuhr sprechen, ist es notwendig, dass wir großräumig glauben lernen. Was meine ich damit? Großräumig glauben heißt, dass wir hinauswachsen müssen über unsere persönlichen Bedürfnisse und Angelegenheiten und vielleicht manches Mal auch Wehwehchen, die können sehr wehtun, ist mir alles klar, habe ich ja auch erlebt. Aber dass wir über das hinauswachsen müssen, über das, dass ich sage, wenn ich nur in den Himmel komme oder wenn nur ich ihn habe, dann kann mir das andere egal sein. Das darf nicht der Fall sein. Großräumig glauben lernen heißt, die Bibel in ihren großräumigen Aussagen, siehe Weltenplan, ernst nehmen und erkennen, dass Gott nicht einfach bloß eine Handvoll Leute auf sein Rettungsprogramm geschrieben hat, die so mit Ach und Krach dann schließlich sich bequemen, sich in den Himmel transportieren zu lassen, sondern dass Gott einen großen, umfassenden Plan hat. Das kann einen, wenn die Situation bedrängend wird, und sie wird immer bedrängender, gerade für solche, die den Weg des Glaubens gehen, weil die Masse des Unglaubens immer massiver wird. Das kann wirklich zum Aufatmen und zum Durchatmen führen, dieses großräumige Glauben können. Wir sprechen vom Weltenplan Gottes. Was ist das für ein Plan? Dazu habe ich zwei Aussagen. Dieser Weltenplan Gottes ist ein Äonenplan. Ich weiß nicht, wer dieses Wort zum ersten Mal hört, der stutzt die Ohren und sagt, was soll denn das? Äonenplan, habe ich noch nie was gehört. Äonenplan. Und es ist auch in der Tat so, wenn wir da in die Bibel hineinhorchen und die verschiedenen Übersetzungen untersuchen, könnte es schon verwirrend werden. Ich denke manchmal, hier sollten vielleicht die Übersetzer einfach bei dem Wort Äon bleiben. Aber was heißt nun Äon? Äon heißt Zeitabschnitt. Und die Stelle, die ich jetzt angebe mit Hebräer 1, Vers 2, heißt in der Lutherbibel einfach, durch den er die Welt gemacht hat. Nun wissen wir das schon aus dem ersten Kapitel der Bibel, dass Gott der Weltschöpfer ist oder der Weltenschöpfer. Aber an dieser Stelle in Hebräer 1, Vers 2 heißt es nämlich sehr bedeutsam, dass er durch ihn, nämlich durch Jesus Christus, durch den Erben des Alls, jetzt kommt's, die Äonen gemacht hat. Und da steht das Wort Äon in der Mehrzahl. Er hat durch ihn die Äonen gemacht. Übersetzt heißt es dann, übrigens hat Menge in seinen Fußnoten sehr schön beschrieben, der Bibelübersetzer Menge, dass er die Weltzeiten, die Weltperioden, also den gegliederten Ablauf des Weltenplanes, so könnte man sagen, gemacht hat durch Jesus Christus. Gott hat in seinem Plan nicht einfach alles in einen Topf geworfen und wird da herumgerührt und kommt alles durcheinander. Nein, da ist eine großartige Gliederung da, eben die Gliederung in die verschiedenen Weltzeiten oder Äonen. In Epheser 3, Vers 11 ist von einem Vorsatz der Äonen die Rede. In Epheser 2, Vers 7 ist von kommenden, auch wieder die Mehrzahl, von kommenden Äonen die Rede. Oder in Galater 1, Vers 4 ist von einem bösen Äon die Rede. Und der Apostel scheut sich nicht zu sagen, dass wir jetzt in diesem bösen Äon, das heißt in diesem jetzigen bösen Weltzeitalter leben, in diesem Periodenabschnitt im Gesamtplan unseres Gottes. Paulus ergänzt das aus 2. Korinther 4, Vers 4. Wenn er im Galaterbrief vom bösen Äon spricht, dann sagt er dort im Korintherbrief von dem Gott dieses Äons. Und da meint er den Teufel. Unsere Übersetzungen sagen dann den Gott dieser Welt. Naja, also je mehr man merkt, wie es in unserer Welt drunter und drüber geht, kann man schon sagen, dass der Gott dieser Welt also nicht der himmlische Vater sein muss, sondern ein anderer. Der Fürst dieser Welt, von dem Jesus gesprochen hat. Der Gott dieser Welt. Der Teufel. Wer das zum ersten Mal hört, der wird vielleicht irritiert. Ja, heißt denn das, dass Gott in seinem Gesamtweltenplan auch einen Äon mit eingeplant hat, in dem der Böse und das Böse seinen Platz haben soll? Darauf muss man mit Ja antworten. Sonst wird nämlich der böse Äon, in dem wir jetzt leben, mit all seinen Aufruhren und Widerwärtigkeiten und Widerspenstigkeiten, mit all seiner Not und seinem Elend, noch unerträglicher, als er schon ist. Wenn wir nicht wissen könnten, dass auch dieser böse Äon überlagert ist von dem, der den großräumigen Weltenplan hat. Dass der Böse und das Böse seinen Platz hat in diesem Weltenplan Gottes, ist schwer zu verstehen. Vor allem, wenn man immer wieder konfrontiert wird mit dem Bösen. Und da bleiben wir alle nicht ungerupft. Wir sind in dieser Welt. Deshalb sage ich ganz schnell jetzt das andere dazu. Der Weltenplan Gottes ist nicht bloß ein Äonenplan. Also mit dieser Weltperiodengliederung. Sondern es ist vor allem, und das darf uns jetzt wirklich zuversichtlich machen, es ist ein Heilsplan und ein Liebesplan. Der Weltenplan Gottes als Heilsplan ist so angelegt, dass Gott einmal aus all dem Unheil dieser Welt und Weltzeit sein Heil heraufführen wird. Und ein Liebesplan, weil hinter seinem ganzen Umwandlungswerk, Unheil in Heil zu verwandeln, seine unvergleichliche Liebe steht. Johannes 3, Vers 16, das Zentralwort. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Welt geliebt. Der Weltenplaner ist ein Gott der Liebe. Nicht unbedingt einfach der liebe Gott, den wir manchmal so schnell dahin sagen. Und dabei bei manchen den Eindruck erwecken, ja, der liebe Gott, der müsste sowas sein wie unser Wunscherfüller oder gar Geherr da. Das ist der Gott der Liebe nicht. Der Gott der Liebe kann auch richten. Der kann auch ein Stoppschild gegen das Böse aufrichten. Der kann auch Nein sagen. Nein, der muss Nein sagen, weil er ein Gott der Liebe ist. Der Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Der Satz steht in 1. Timotheus 2, Vers 4. Dieser Gott ist der Gott der Liebe und hat seinen Heilsplan so angelegt, dass die, die er beschlossen hat, alle unter den Unglauben, auch einmal alle seine Erbarmung fahren sollen und werden. Dieser Satz steht in Römer 11, Vers 32. Gott hat alle beschlossen unter den Unglauben, auf dass er sich aller erbarme. Das 11. Kapitel im Römerbrief ist tatsächlich so großräumig angelegt. Ein Heilsplan mit dem Ziel, alles Unheil zu wenden. Das ist tröstlich zu wissen im verwirrenden und verworrenen Weltgeschehen. Die Völker der Erde lehnen sich auf, die Herren ratschlagen miteinander. Psalm 2 zitiere ich jetzt. Und da kann man fragen, weil dort der Satz beigefügt ist, sie ratschlagen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wieso denn? Die halten doch ihre Konferenzen ab, wegen ganz anderer Dinge. Da wird gefragt, wer jetzt Vorsitzender werden wird und dann referiert man Tag und Nacht und überlegt, wie man über die Runden kommt. Aber gegen den Herrn und seinen Gesalbten? Ja, warum denn gegen den Herrn? Weil man in der Welt konferiert und debattiert, eben an diesem Herrn und seinem Gesalbten vorbei debattiert. Deshalb geht's gegen diesen Herrn. Dass die Welt so tut, als ob es diesen Gekommenen nicht gäbe, weithin. In diesem verwirrenden und verworrenen Weltgeschehen zu wissen, dass alles zielmäßig verläuft, letztlich alles eingebaut ist, auch das Böse, in das Gesamtprogramm unseres Gottes. Ich sage es nochmal so, das kann zum Aufatmen bringen. Auch, ihr Lieben, auch wenn wir im persönlichen Bereich das oft wirklich persönlich zugespitzt erleben müssen, bis hin zum persönlich erlebten Unrecht oder wo man einfach das Böse hautnah erfahren muss, ist es doch eine Hilfe, ich sage es nochmal so, zum Aufatmen. Karl Barth, der große Theologe, im letzten Jahrhundert, soll auf seinem Sterbelager gesagt haben, er hat mit seiner Theologie eine ganze Generation oder mehrere Generationen beeinflusst und geprägt. Triumph der Gnade. Ich glaube, er war so haarscharf an der Aussage bis hin zur Allversöhnung, der Karl Barth. Er hat auf seinem Sterbelager gesagt, es wird regiert. Könnte man denken, was hat er denn noch mit Regieren zu tun, wenn man also vor den Toren der Ewigkeit steht. Aber damit wollte er sagen, ihr Lieben, die ihr das jetzt hört um mich herum, wir sind nicht dem Zufall preisgegeben. Es ist nicht einfach bloß ein sinnloses Auf und Ab, nicht ein blindwütiges Dreinschlagen. Es wird regiert. Es ist einer da, der die Zügel der Weltregierung in Händen hält und behält. Da kann passieren, was will. Auch wegen Fukushima behält dieser Weltenlenker die Zügel in der Hand. Garantiert. Also was heißt das? Zeige an der Welt nur Gottes erste Antwort, dass Gott einen Weltenplan hat, in den alles einbezogen ist. Es kommt eine zweite Antwort. Israel, zeige an der Weltenuhr Gottes bedeutet, Gott hat Israel als Anschauungsbeispiel erwählt. Anschauungsbeispiel Israel. Einer immer gottloser werdenden Welt. Ihr Lieben, bei allen religiösen Auf- und Umbrüchen müssen wir das im Auge haben. Eine immer gottloser werdende Welt, die sich immer mehr den falschen Göttern und Götzen zuwendet und aufschließt. Ist diese Aussage, Israel ist als Anschauungsbeispiel erwählt, ein Dorn im Auge? Es gibt in der ganzen Welt da und dort bereits wieder einen offenen, aber weithin, selbst in unseren Breitengraden, einen versteckten Antisemitismus. Dahinter steckt und steht der uralte Gegenspieler, der nicht will, dass das Anschauungsbeispiel Israel in dieser Welt existiert. Deshalb die bereits offenen Aussagen vom Iran. Israel muss weg. Und was die Aufbrüche jetzt in der ganzen arabischen Welt rund um Israel herum noch alles zeitigen werden, das wissen wir noch nicht, aber das müssen wir gut sachlich nüchtern beobachten. Das Ganze wird sich um Israel drehen und sich immer mehr gegen Israel zuspitzen. Aber da nehme ich jetzt schon einiges vorweg. Die Gegnerschaft gegen Israel erklärt sich, die weltweite zunehmende Gegnerschaft gegen Israel erklärt sich von daher, weil Gott will, dass die Welt an Israel etwas sehen soll, lernen soll. Gott will sich durch Israel kundgeben. Wir sollen Gott kennenlernen an Israel und durch Israel. Das mag für viele anstößig sein, aber was soll man denn an dem Volk lernen? Die machen doch mehr Negativschlagzeilen als Positives. Was soll man da lernen? Ich bleibe bei der Aussage. Gott hat Israel als Anschauungsbeispiel erwählt. Jesus hat mehrfach in seinen Gleichnissen darauf hingewiesen, dass Israel der Feigenbaum ist. Er hat es nicht so direkt gesagt. Er hat gesagt, seht auf den Feigenbaum, wenn er ausschlägt und so. Damit hat er ja auf das Erwachen Israels hingewiesen, das zu seinen Lebzeiten, zu Jesu irdischem Dasein hier, ja dabei war, seine zunächst von Gott vorgesehene Bestimmung, nämlich das Königreichsvolk auf Erden zu werden, verspielt hat, weil er seinen Messias abgelehnt hat. Da hat Jesus gesagt, seht auf Israel in seinen Zukunftsreden. Und der Paulus, der sagt in 1. Korinther 10, im 11. Vers, dass das, was in und an Israel geschehen ist, damit meint er die ganze Geschichte im Alten Testament, das Alte Testament steckt da voller Israel-Geschichte, dass das vorbildlich, typisch, steht das Wort dort, typisch geschehen ist. Das heißt, wir sollen an Israel was lernen. Natürlich zählt dort Paulus vornehmlich die negativen Dinge auf. Sie haben Gott versucht in der Wüste. Sie haben gemurrt und einfach immer wieder aufgelehnt. Da haben sie den Durchzug, die Rettung durch das Schilfmeer erlebt. Und kaum hatten sie diese Rettung erlebt, schon stand der Mose auf der Abschlussliste. Also Israel hat fast mehr Negativschlagzeilen gemacht als Positives. Und trotzdem bleibt Paulus dabei. Lernt doch daran, dass ihr es eben nicht so macht. Also Jesus weist auf den Feigenbaum, sprich Israel. Paulus weist auf Israel und sagt, Anschauungsbeispiel. Und Gott selbst? Gott selbst schickt den Mose zum Pharao. Das sind ja interessante Geschichten, die da im Alten Testament stehen, wie es Gott fertiggebracht hat, den Mose erstens einmal im Hause Pharaos aufziehen zu lassen, aufwachsen zu lassen, in der Weisheit Ägyptens erzogen werden zu lassen. Der hat was gekonnt, der Mose, der konnte lesen und schreiben, das war ein kluger Kopf, unter den Augen des Pharao aufgewachsen, obwohl er hätte gar nicht leben dürfen. Nach dem Beschluss des Pharao war er ein Todeskandidat, der Mose schon als Kind. Gott bringt es fertig und dann versündigt sich der Mose, dann muss er fliehen, dann geht er in die Wüste und dann begegnet ihm Gott und so weiter. Das sind hochinteressante Geschichten. Und dann bringt Gott Mose dazu, wieder zurückzugehen zum Pharao. Das war wahrscheinlich ein anderer als zu der Zeit, als er ein junger Mann war dort am Hof des Pharao. Der Mose hat sich geweigert, er will nicht, ich bin nicht redebegabt. Und er hat ein Argument nach dem anderen gehabt. Und Gott bringt es fertig, den Mose zum Pharao zu schicken. Und der Mose wird da der Erlöser Israels aus der ägyptischen Knechtschaft. Und Mose bekommt den Auftrag, dem Pharao zu sagen, Bibelkenner, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Dieses erstgeborener Sohn meint im Vergleich zu allen anderen Völkern, auch zu dir, Pharao, die Ägypter, das ist nicht mein erstgeborener Sohn, Israel ist es. Das Sklavenvolk, das unter deiner Gnute leidet, das ist mein erstgeborener Sohn. Und dann steht in der Geburtsurkunde dieses Volkes, das ist dann nach dem Auszug geschehen, steht drin, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Dieses Wort Königreich von Priestern macht doch das auch schon deutlich, dass es Anschauungsbeispiel ist. Der Priester ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Er steht dazwischen. Ein Königreich von Priestern. Ihr habt den Mittlerdienst zu tun. Durch euch will ich, sagt Gott, will ich mich vermitteln zu den Menschen. Diesen Dienst sollt ihr tun. Das war ein großartiges Programm. Was tut Israel? Weithin will es alles, nur das nicht. Wisst ihr, der Satz bei Samuel, später ist das dann passiert, als sie sagten, wir wollen einen König haben, wie alle anderen Völker auch einen König haben. Und der Samuel, der bricht da schier darüber zusammen, weil das eine Absage an den lebendigen Gott war. Und Gott genehmigt es. Dieser Satz, wir wollen wie alle anderen Völker auch, hat sich bis heute gehalten. Das habe ich in München am Telefon einmal, ich habe das Beispiel hier schon ein paar Mal gesagt, wirklich am Telefonhörer gehört. Den Satz, ganz genau den Satz. Wissen Sie, da habe ich mit der israelischen Botschaft telefoniert. Wissen Sie, wir wollen sein wie alle anderen Völker auch. Wirklich den Satz, buchstäblich. Dann habe ich sie ihm gesagt, das können Sie gar nicht. Sie können nicht sein wie alle anderen Völker auch. Israel als Anschauungsbeispiel. Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Gott will an und mit Israel etwas zeigen. An Israel sollen wir, soll die Welt Gott kennenlernen. Und was soll sie kennenlernen? Ich weise da auf zwei Dinge hin. Einmal, das mag jetzt überraschen, aber da möchte ich es bündeln. An Israel können wir ablesen, dass die Gnadenannahme bei Gott voraussetzungslos ist. Diese Tatsache hat Jesus später praktiziert, dargestellt, gelebt, als er sich den Sündern zugewandt hat. Das hat ja in Israel bei der frommen Oberschicht da Furore gemacht. Fresser und Weinsäufer, mit welchem Gesindel gibt der sich ab? Und der soll unser Messias sein. Und Jesus ging zu den Geringen und Schwachen und Elenden, zu dem glimmenden Docht, zu dem zerbrochenen Rohr. Da ging er hin. Und er hat dabei nichts anderes verwirklicht als das, was Gott bereits schon anschaulich gemacht hat mit der Erwählung Israels. Voraussetzungslose Gnadenannahme, ein Sklavenvolk. Was war denn da dran? Aber das andere müssen wir auch sehen. Diese Gnadenannahme, diese voraussetzungslose Gnadenannahme unseres Gottes bedeutet nicht, dass wir jetzt ständig Streicheleinheiten kassieren. Und genau das wird an Israel auch deutlich, dass es eben das nicht ist. An Israel erleben wir Gottes erzieherisches Handeln in den Zuchtmaßnahmen, vielleicht auch Gerichtsmaßnahmen. Das ist Gottes erzieherisches Handeln. Bei Ungehorsam kann Gott sagen, ich ziehe meinen Segen zurück. Ich ziehe zwar von dir meine Hand nicht ab, so nicht. Israel bleibt in der Schule Gottes, aber ich ziehe meinen Segen zurück. In Römer 9 bis 11 hat ja der Apostel Paulus eine großartige Israel-Theologie verfasst. Und dieses Kapitel 9 beginnt mit der Aufzählung der Vorzüge, die Israel genossen hat durch die Erwählung. Israel gehört der Gottesdienst, gehören die Bündnisse, die Herrlichkeitsoffenbarungen Gottes und einfach das, was im Alten Testament an Segen Gottes diesem Volk zugewandt wurde. Aber im 10. Kapitel dieser 3, 9 bis 11 im Römerbrief, im 10. Kapitel, da wird es dann ganz ernst, da muss man dann feststellen, obwohl dieser Segen Gottes so großartig aufgezählt ist und Gott so viel investiert hat in dieses sein Volk, geht er ganz streng mit diesem Volk um. Eben deshalb. An Israel abzulesen. Gott will an und mit Israel dies zeigen. Ich sage nochmal die zwei Punkte. Voraussetzungslose Gnadenannahme und erzieherisches Gerichtshandeln bei Ungehorsam. Noch was. Zeiger an der Weltenuhr Gottes, Israel als Anschauungsbeispiel heißt, Gott will, dass die Weltvölker auf Israel sehen. Soll ich sagen, das ist ja mit Händen zu greifen. Wie oft war unsere Bundeskanzlerin Merkel schon in Israel? Ich glaube, der Obama hat es einmal geschafft. So viel ich weiß, ich habe nicht gezählt. Ach, in Israel, aber drumherum hat er also seine Kurven gedreht. Naja. Also, aber man kann wirklich beobachten, dass immer wieder Regierende aus aller Welt Kontakte pflegen, entweder hinreisen oder eben Kontakte pflegen, manches Mal auch Plus- und Minusäußerungen loslassen, die einen die haben Botschaften, die anderen nicht. Aber interessant ist das, ausgerechnet dieses Völklein, mit einem Daumen kann man es auf der Landkarte zudrücken, der ist nicht mehr da. Das heißt, man kann es nicht mehr sehen. Diese Handvoll Leute beschäftigen die Regierenden in der ganzen Welt. Das will Gott so. Dass sich das Israel-Problem als Nahost-Problem zuspitzt, ist in Gottes Willen. Das Nahost-Problem wird immer mehr zum zentralen Weltproblem. Und das heißt, auf den Zeiger Israel sehen. Ich habe den Eindruck, dass gerade jetzt, wo es ja rings um Israel herum brodelt, aber wie noch nie, in der Masse, in dem Umfang, ganz Nordafrika und dann Jemen und was Saudi-Arabien macht, das wird nur noch unter dem Deckel gehalten durch Amerika. Jemen und Jordanien hat es ja auch schon gebrodelt. Und dann Syrien und Libanon, da sieht sie Hisbollah, rings um Israel herum. Ich habe den Eindruck, dass Fukushima, dieses fürchterliche Atomproblem, zurzeit eine kleine Verschnaufpause verschafft für Israel. Weil die Welt jetzt gebannt auf dieses Problem starrt. Aber das wird sich ändern, das wird sich auch in der Medienwelt ändern. Eines Tages läuft sich auch dieses Thema tot. Dann kommt wieder das Nahostproblem dran. Und dann spuckt wieder der Iran irgendwas aus und dann bündelt sich's. Auf den Zeiger Israel sehen heißt doch, so wie es einen kleinen Zeiger gibt und einen großen, dass der kleine Zeiger langsamer geht, wissen wir ja alle. Und da können wir die langen Perioden mit diesem kleinen Zeiger verbinden. 2000 Jahre in der Zerstreuung, 70 Jahre im Jahr 70 nach Christus, Zerstörung des Tempels. Jetzt fast 2000 Jahre lang diese Zeit der Zerstreuung. Also das ist schon lang. Wie viele Menschenleben stecken da drin? Und um das Jahr 1000 hat man auch schon mit einer großen Zeitenwende gerechnet, ähnlich wie im Jahr 2000. Da ist ja der zweite Tausender voll geworden. Jetzt muss doch was passieren. Jetzt muss es dann bald sein. Und immer wieder nicht. Ja, der kleine Zeiger geht halt langsamer. Und der große, der geht ein bisschen schneller. Der kann uns vielleicht doch Auskunft geben über die Frage, wie spät ist es denn? 1948. Sind wir doch Zeitzeugen, dass der Staat Israel entstanden ist als Staat. Geschichtlich wieder auf der Bildfläche erschienen, leibhaftig. Doch da, die Zeitungen schreiben. Trotzdem habe ich in diesen Tagen in einem Buch gelesen, das ist ein Schockbuch, das empfehle ich nicht, ich sage auch nicht den Titel, es liegt zwar da, aber kauft es nicht, die kommen bloß durcheinander. 1948 war keine Erfüllung biblischer Prophetie. Behauptet er eiskalt und führt dann biblische Begründungen an, also querbeet, also ich bin nicht mit einig. Nein, ablesen, erfüllte Prophetie 1948, 1967, ganz Jerusalem ist eingenommen worden. Ja, warum geht denn die arabische Welt immer jetzt auf dieses Jerusalem-Problem los? Ostteil gehört uns, wollen wir als Hauptstadt haben. Ja, warum? Soll ich sagen, warum? Weil es Gott will. Als Problem will. Können wir die Uhr lesen? Weltenuhr Gottes mit großem und kleinem Zeiger. Nicht, dass es so geht wie bei einem unserer Enkel. War schon etliche Jahre her. Haben wir gefragt, du kannst schon mal sagen, wie viel Uhr ist es denn? Dann hat er uns Uhr gesehen, konnte ich nicht lesen. Der konnte nicht sagen, wie viel Uhr es ist. Wisst ihr, warum nicht? Der hat gelernt, eine Digitaluhr abzulesen, wo die Ziffern da groß angegeben sind. Da konnte dann sagen, 9.45 Uhr, aber eben mit Zahlen geschrieben, aber nicht mit Zeigern angegeben. Vielleicht gibt es manche heute, die können nur die Digitaluhr lesen, nicht mehr die Uhr mit dem Zeiger. Aufpassen. Bei dem allem gibt es eine eigenartige Beobachtung. Der Gegenspieler, der Israel auslöschen will, bis hin zu deutlichen Äußerungen in der Richtung, wissen wir ja, kriegen wir ja mit, sorgt gerade dafür, dass Israel im Gespräch bleibt, selbst in der UNO. Das ist überhaupt in der Heilsgeschichte Gottes zu beobachten, am Kreuzesgeschehen ganz deutlich. Der Gegenspieler, der meinte, jetzt hat er den Sohn Gottes umgebracht, hat damit seine größte Niederlage eingehandelt. Der Gegenspieler, der will, dass Gottes Anschauungsbeispiel Israel ausgelöscht wird, der sorgt mit seiner Gegnerschaft gerade dafür, dass Israel im Gespräch bleibt. Wird so bleiben. Weil dahinter der Weltenlenker steht. Jetzt kommt mein dritter Punkt. Auf Israel sehen bedeutet, also der zweite war, Gott hat Israel als Anschauungsbeispiel erwählt. Das dritte, Zeiger an der Weltenuhr heißt, dass wir uns am Israel-Geschehen orientieren können. Und ich füge jetzt noch hinzu, auch sollen. Als Bibelleser, als Bibelforscher können und sollen wir uns am Israel-Geschehen orientieren. Wir? Die Christen? Die Welt? Ja, wer kann es denn? Wenn ich mich hineinhöre und hineinlese in die kirchliche Landschaft in unserem Land, dann muss ich feststellen, dass diese Thematik entweder gar nicht, kaum oder wenn, dann weithin falsch belichtet dran ist. Ich habe ja mal getan, ein Buch zu schreiben über Israel, Israel der Feigenbaum, was wir an Israel lernen sollen. Da habe ich den Satz gewagt und den wiederhole ich heute, weil ich meine, er hat an Aktualität nichts verloren. Paulus hat im Römerbrief Kapitel 11 geschrieben, Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren. Blindheit Israel zum Teil widerfahren. Man muss heute den Satz herumdrehen und sagen, Blindheit ist der Christenheit zum Teil widerfahren, vielleicht sogar zum großen Teil. Blindheit. Das kommt daher, dass man die Bibel in ihrem Gesamtzusammenhang nicht sieht. Die lineare Führung, die in der Bibel drinsteckt, das Planmäßige in der Bibel, dass man das nicht mehr kennt und sieht. Und auch die Perioden im Plan Gottes nicht mehr, das tut er auch nicht, der Scharfschütze, der da Israel eben auch abschießen will auf seine Art. Er ist übrigens Jude, ein gläubiger Jude in den USA. Wie orientieren wir uns denn? Paulus schreibt einmal den Römern, das ist in Römer 13, Vers 11, dass wir die Zeit erkennen sollen, da unser Heil jetzt näher ist, als da wir gläubig wurden. Ich zitiere diesen Vers deshalb, weil der Apostel Paulus hier das Prinzip der fließenden Zeit erkennt. Es ist ein Unterschied zwischen Glaubensanfang und Glaubensziel. Da liegen Jahre dazwischen. So ist es auch hier. Unser Heil jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Heil ist damit eben die Zielvollendung. Ist damit gemeint. Oder der Petrus kann schreiben, es ist nahe gekommen, das Ende, das Ziel, der Telos aller Dinge. Deshalb ist es berechtigt zu fragen, wie weit sind wir denn in der Nachtzeit dieser Welt? Der böse Äon ist ja auch gekennzeichnet mit dem Begriff Finsternis oder Nacht. Wann kommt endlich der Morgen? Wann kommt der Sonnenaufgang? Das heißt, Sonnenaufgang mit der Wiederkunft Jesu Christi. Orientieren, da möchte ich auch jetzt wieder zwei Punkte nennen. Orientieren heißt auf die Verheißungen Gottes bezüglich Israel achten lernen. Auf die Verheißungen Gottes bezüglich Israel achten lernen. Und jetzt die zwei Dinge. Es ist für uns hoffentlich ein Stück weit selbstverständlich geworden, dass wir nach dem Prinzip vorgehen, das der Schreiber des Matthäusevangeliums angewendet hat in seinem Evangelium. Da macht er sowas wie einen Brückenbau zwischen Altem und Neuen Testament. Wenn es immer wieder heißt, das geschah, aber deshalb, auf das erfüllt wird, was geschrieben steht, da und da, und dann weist er dann ins Alte Testament hinein. Das begegnet uns im Matthäusevangelium auf Schritt und Tritt, auf das erfüllt würde. Wir haben jetzt die Möglichkeit, von den bereits erfüllten Verheißungen bezüglich Israel ausgehen zu können. Das hat sich erfüllt. Der Messias ist gekommen. Das wird bestätigt. Das steht im Alten Testament. Das wird bestätigt im Neuen Testament. Das meine ich mit die erfüllten Verheißungen erkennen und daran ablesen, dass Gott zu seinem Wort steht. Gott ist ein Worterfüller. Was er spricht, geschieht. Er sagt nicht heute so und dann fällt es ihm unterwegs ein, das könnte ich mir auch anders überlegen. Das ist langfristig großartig fest angelegt. Darin ist Gottes Treue und Zuverlässigkeit abzulesen. Das sollen wir. Wir sollen an den bereits erfüllten Verheißungen bezüglich Israel Gottes Treue und Zuverlässigkeit ablesen. Die Sammlung im Land der Väter ist doch, soll ich sagen, mit Händen zu greifen. Dass der Staat Israel wieder da ist. Dass Juden in Israel leben aus aller Herren Länder, das kann ich eigenhändig bezeugen, weil ich das selber erlebt habe. Und man kann jetzt nicht hergehen und sagen, ja, wenn man da jetzt auf die Hesekiel-Stelle kommt, nicht wahr, was steht in Hesekiel 36 aus allen Ländern, das würde sich nun auf die babylonische Gefangenschaft beziehen und da ist dann Israel wieder nach 70 Jahren heimgekehrt in sein Land. Natürlich ist es auch. Das war eine Vorerfüllung, klar. Aber dass dort in Hesekiel 36 alle Länder erwähnt werden, das ist doch einmalig. Das kann auf Babel nicht bloß bezogen werden. Und die Erhaltung trotz dieser massiven Gegnerschaft bis heute, das ist Erfüllung von Verheißungen. Und was wir jetzt tun können, und das ist ein Stück Orientierung, von den erfüllten Verheißungen auf die noch zu erfüllenden schließen. Und was sind die noch zu erfüllenden? Die kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen. Das ist ein Stück, auch das, was morgen übrigens dann kommt unter dem Thema, wie heißt es? Was bringt Jesu Wiederkunft für Israel? Das ist morgen dran. Ja. Was bringt Jesu Wiederkunft für Israel? Wir sollten auch gerade bei Hesekiel 36, da wo diese Zukunftsverheißungen klar genannt sind, einmal prüfen und untersuchen, wie oft Gott da sagt, ich will. Neuen Geist sammeln, das gehört eigentlich vorher hin, neuen Geist und so weiter. Achtmal. Neues Leben. Achtmal.
Achtmal, ich will.
Aha. Ich habe es also nicht gezählt. Zählt es heute Abend einmal durch. Hesekiel 36. Dieses Ich will ist nicht einfach bloß eine schwache Willenserklärung, sondern heißt Ich werde. Ich will heißt dort Ich werde. Manche Übersetzungen bringen es auch so. Sacharja 12 muss ich erwähnen, wenn es um Prophetie geht, die noch zu erfüllen ist. Sacharja 12. Verlegt mir das, was dort über Jerusalem gesagt wird, bloß nicht einfach in den Himmel. Das hat man jahrhundertelang gemacht in der Theologie. Hat gemeint, ja, wenn alle Völker gegen Jerusalem marschieren, dann ist es ein, was weiß ich, ein himmlisches oder was. Aber wie sollen die Völker denn gegen ein Jerusalem marschieren, das im Himmel ist? Das geht doch gar nicht. Das ist das Irdische. Die Jerusalem-Frage ist wie ein Seismograph, der die feinsten Erschütterungen registriert. Und da sollten wir an der Stelle ganz wach bleiben. die Vorgänge in und um Israel herum klar ins Auge fassen, prüfen, wo erfüllt sich Prophetie, wie auch immer, ohne jetzt in Hektik zu verfallen. Das können wir nicht. Da stellt uns manchmal unsere Ungeduld eine Falle. Da sollten wir aufpassen. Wir sind allesamt und besonders ungeduldig, was das angeht. Aber die Jerusalem-Frage wird zur Zuspitzungsfrage. Denn alle Völker werden einmal gegen Jerusalem sich stellen. Ich habe gedacht, als jetzt die NATO ja, nach langem Hickhack und hin und her und so weiter da in Libyen sich geeinigt hat, einzugreifen, wie auch immer, und ob das richtig war, da weiß ich nicht, bin ich kein Politiker. Mir kam das vor wie eine Art Vorübung, was einmal gegen Jerusalem laufen kann und wird. Aber dann weltweit. Denn Israel hat, wenn man das auf deutschem Boden sagt, dann zittert einem das Herz. Aber man muss es, glaube ich, schon so sagen. Konkret seine schrecklichste Zeit noch vor sich. In der großen Trübsal. Die lokale Zuspitzung bekommt, das wird sich weltweit auswirken, keine Frage. Heute wirkt sich alles weltweit aus. Aber es bekommt seine lokale Zuspitzung in Israel. Judäa nennt doch Jesus. Bereits die Vorerfüllung im Jahre 70, eine Vorerfüllung, wird sich am Ende wiederholen. Dass wir uns am Israel-Geschehen orientieren können. An der Stelle machen wir morgen ein bisschen weiter. Jetzt wiederhole ich noch einmal die drei Punkte. Israel zeige an der Weltenuhr Gottes, was heißt das? Erstens, dass Gott einen Weltenplan hat, in den alles einbezogen ist. Zweitens, dass Gott Israel als Anschauungsbeispiel erwählt hat. Drittens, dass wir uns am Israel-Geschehen orientieren können und sollen. Als Gemeinde Jesu Christi, als Leib des Christus, sind wir vorgeplant und vorgesehen, das Ausführungsorgan unseres wiederkommenden Herrn zu sein. Darauf können wir uns freuen. Amen. Herr Jesus, dir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das hast du gesagt. Das bestätigst du, der du zu Rechten des Vaters sitzt und wartest, bis deine Gemeinde fertig wird, bis du sie heimrufen kannst, vollenden kannst, bis du wiederkommst, eben als der Fülle Christus, mit deiner Gemeinde zu deinem Volk Israel, zu deinen geringsten Brüdern. Ach Herr, wir sind dankbar, froh und zuversichtlich, dass du deinen Plan hast und dass dein Plan durchgeführt wird und du Schritt für Schritt vorangehst, zielmäßig, und wir glauben dürfen, in allem Tohuwabohu des heutigen Geschehens, in aller Ratlosigkeit und Aussichtslosigkeit, in aller Bedrängnis, in allen großen und kleinen Notsituationen, in dem, was in Japan abläuft, Herr, erbarme dich, ist letztlich auch dein Erbarmen tätig, auch in deinem Gerichtshandeln ist dein Erbarmen tätig. Herr, lass uns das erkennen und lass uns darin in allem zuversichtlich bleiben, dass wir dir in allem auch die Ehre geben. Amen.